Ihr geliebten Gottes, es ist eines der ganz großen Geheimnisse unseres Gottes, dass er sehr oft genau da ganz gewaltig beginnt, wo wir am Ende sind. Wo wir vor einer Unmöglichkeit stehen. Wo wir sagen, es ist alles aus. Wir sehen keinen Ausweg mehr. Ich habe total versagt. Ich bin am Ende. Es war ja auch bei Petrus so, wir haben es gehört im Eingang. Es ist eine unmögliche Situation. Und ich weiß nicht, was daraus werden soll. Aber es ist so schön, dass wir einen Gott haben, der sich auf Unmöglichkeiten spezialisiert hat. Und wenn wir das glauben, dann werden wir erfahren, was Gott aus unserer Unmöglichkeit macht. Viele Menschen können berichten, wie sie, bevor sie zum Glauben gekommen sind, total gescheitert sind, am Ende waren und wie Gott dann in ihr Leben hineingetreten ist und sie total neu gemacht hat, total erneuert hat. Solche Geschichten gibt es Tausende. Und das ist immer das Schöne, gerade an unserem Glauben, dass Gott eben mit den Elenden, mit den Schwachen, mit den Armen im Geiste, mit denen macht er Geschichte. Der christliche Glaube ist nicht eine Religion, die mit besonders starken und begabten Geschöpfen arbeitet, sondern unser Gott hat sich darauf spezialisiert, mit den Schwachen und Elenden Geschichte zu machen. Aber es gibt auch Gläubige, oder Menschen, die sind zum Glauben gekommen und die ein Stück weit ihr Leben durchlaufen haben und dann an den Punkt kommen, oder es passiert dann irgendetwas in ihrem Leben, wo sie auch an den Punkt kommen: Ich habe total versagt. Ich habe mir so Mühe gegeben, als Christ zu leben, und alles ging verloren. Und dann ist man sehr oft auch angefochten und denkt: Ich war doch Christ, und obwohl ich Christ war, habe ich so erbärmlich versagt. Aber wir sehen das auch bei Petrus. Er war auch ein Nachfolger Jesu und hat trotzdem versagt. Eine andere Geschichte, wo ein Mann schon seit Jahren im Glauben seinen Weg geht und trotzdem total versagt hat, ist die Geschichte Davids. David ist ein Mann des Glaubens, einer, der ein großes Vertrauen in Gott hatte, der mit Gott Mauern übersprang, der mit Gott Goliath besiegte. Ja, er war ein Vorbild, und wir wissen aus der Bibel, er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und ausgerechnet diesem Mann passiert in seinem Glaubensleben eine absolute Katastrophe. Ich möchte euch ganz kurz die Entstehungsgeschichte mit meinen eigenen Worten schildern. David kommt von einem Kampf nach Hause. Es läuft eigentlich ganz gut. Er will sich etwas entspannen, denkt: Schön, ich hab's da gut und will mich ein bisschen entspannen und einfach zu Hause meine Ruhe genießen. Er geht auf die Terrasse, schaut ein bisschen über Jerusalem, und dann sieht er irgendwo eine nackte Frau baden. Und so in dieser Entspannungsphase denkt er: Oh, das ist eine ganz besonders schöne Frau. Vielleicht ist die noch zu haben. Damals war es ja so, dass ein König oder ein Mann auch mehrere Frauen haben konnte. Heute können wir das nicht mehr so richtig verstehen. Aber man muss erkennen, damals kamen viele Männer durch kriegerische Auseinandersetzungen ums Leben. Es gab in der Regel mehr Frauen. Und es gab ja auch keine Sozialversicherungen und dergleichen. Und wenn eine Frau alleinstehend war, dann war das ein unglaublich schweres Schicksal, wenn sie keinen Mann hatte. Es war also das kleinere Übel, die zweite Frau eines Mannes zu sein, als gar keinen Mann zu haben. Es ist ganz klar in der Bibel, es ist nicht ideal, wenn ein Mann zwei oder drei Frauen hat, aber es hat im Alten Testament war das halt immer da und dort mal gang und gäbe und ich sage jetzt mal, es war das kleinere Übel. Nur so nebenbei bemerkt. Auf jeden Fall dachte David, vielleicht ist sie noch zu haben, er ließ sie kommen, hat dann aber festgestellt, es ist die Frau eines Mitkriegers, ja, Uriah hieß er, aber er war schon so erregt und Bathseba hat auch nicht unbedingt etwas dagegen gehabt und die zwei gingen miteinander ins Bett und es kam, wie es kommen musste, sie wird schwanger und jetzt hat David ein Problem. Er hat Ehebruch begangen und er wollte diese ganze Sache vertuschen. Das ist ja immer so, wenn man sündigt, dann will man die Sache vertuschen, man will sie unter den Teppich kehren. Hoffentlich merkt es niemand, wenn ich jetzt den Uriah nach Hause hole und er noch ein bisschen sich mit seiner Frau vergnügt, dann merkt nachher kein Mensch, dass das Kind nicht von ihm ist, sondern von mir. Und dann ist die Sache erledigt. Und der Uriah, der war so in den Augen Davids so stur, dass er sagte, nein, ich kann doch nicht meine Leute da verlassen und dann mich mit meiner Frau vergnügen, das geht doch nicht. Er war so pflichtbewusst und David hat sich wahrscheinlich über dieses Pflichtbewusstsein unglaublich geärgert. Sonst war er natürlich sehr froh, wenn seine Untertanen pflichtbewusst waren. Aber in diesem Fall wäre es doch besser gewesen, wenn er doch seinem König gehorcht hätte, nach Hause kommen wollen. Aber Gott hat es natürlich so zugelassen, dass der eben nicht nach Hause kommt und Bathseba wird schwanger und jetzt muss er, jetzt und der kommt nicht nach Hause, jetzt muss er irgendetwas unternehmen. Und das ist ja immer so, wenn wir sündigen und die Sache verbergen wollen, dann wird die Sache in den meisten Fällen immer nur noch schlimmer. Es hat keinen Sinn, die Dinge zu verbergen. Natürlich, es gibt Dinge, die wir gemacht haben, die kein Mensch gesehen hat. Kein Mensch hat es gesehen. Und wir denken, ja, muss ich auch mit niemandem besprechen, aber wir vergessen, dass es die wichtigste Person im Universum gesehen hat. Und wenn wir meinen, wir könnten das einfach so unter den Teppich kehren, dann irren wir uns ganz gewaltig. Das Beste ist, wir machen gleich von Anfang an mit ihm saubere Sache und sagen, was passiert ist. Ja, nun? Er sagt dann dem Joab, seinem Feldherrn, du schick mal, mach mal einen Vorstoß da und schick Uriah ganz an die vorderste Front und dann zieht ihr euch ganz schnell zurück, dass der vorne ganz alleine ist und dass er den Pfeilen oder wie auch immer dem Gegner ausgesetzt ist und tatsächlich, es kommt, wie es kommen musste, Uriah kommt dann um. Also David hat einen Mord veranlasst, Auftragsmord. Jetzt war das Problem nach außen hin zumindest gelöst, aber David hat Blutschuld auf sich geladen. Und jetzt ist er am Tiefpunkt seines Lebens angelangt. Durch diese großen Sünden, man kann auch übersetzen Zielverfehlungen, war die Beziehung zu Gott gestört. Und die Beziehung zu Gott, das war eigentlich der Inhalt seines Lebens. Und jetzt war diese Beziehung gestört und er hielt das ganz, ganz schlecht aus. David konnte nicht mehr mit reinem und fröhlichem Herzen vor das Angesicht Gottes treten. Und durch seine Sünde hat er den Namen Gottes sehr verunglimpft. Und als gottesfürchtiger König hatte er dem Namen Gottes massiv geschädigt. Man stelle sich nur die möglichen Kommentare der Feinde Gottes vor Oder man stelle sich vor, was heute eine Bildzeitung schreiben würde. Da heißt es zum Beispiel: Jahwe, also der Herr, sagt uns, wie wir zu leben haben. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht morden. Und gleichzeitig erwählt er einen König, der die Gebote des Herrn aufs Schlimmste übertreten hat. Dieser König, der uns nach den Gesetzen Gottes richtet, hält selbst nicht einmal die wichtigsten Gebote ein. Und dann könnte man so einen Angriff gegen Gott eröffnen. Soll das ein gerechter Gott sein, der angeordnet hat, dass Ehebrecher getötet werden müssen, währenddem der König, das sogenannte Vorbild des Volkes, verschont wird? Man hätte unglaublich viele Angriffsflächen. Das war eine absolute Tragödie. Doch dem David war es nach seiner vollbrachten Tat überhaupt nicht mehr wohl. Vermutlich versuchte er, die Sünden zuerst einmal selber zu verdrängen. Wahrscheinlich suchte er schon gar nicht mehr das Angesicht Gottes, weil ihm bewusst oder unbewusst klar war, sobald ich meinen Herrn suche, müssen auch meine Sünden zur Sprache kommen. Und dazu fehlte dem David einfach die Kraft. Aber während dieser Zeit ging es dem David überhaupt nicht gut. In Psalm 32 lesen wir die Verse 3 bis 5, da heißt es: Als ich schwieg, hab das alles verborgen, zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand, verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. So tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen, und du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Johannes schreibt, wenn wir unsere Sünden vor Gott bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Das ist ein Wunder. Es fällt uns schwer, unsere Sünden zu bekennen, aber es ist unglaublich erleichternd. Unglaublich. Ich habe das immer wieder erfahren. Es braucht unglaublich viel Überwindung, zu bekennen, was man falsch gemacht hat, vor allem dann, wenn es niemand gesehen hat, also niemand von den Menschen. Es braucht unglaublich viel Überwindung. Aber dann ist das sowas von erleichtert, wenn man es sagen konnte. Es ist total befreiend. Ja, es gibt auch in unserem Leben manchmal Zeiten, in denen die Hand Gottes schwer auf uns lastet. Diese Zeiten sind nicht zu vergleichen mit Nöten, die wir um Christi willen leiden. Also man kann das nicht vergleichen mit Nöten, wo man wegen Verfolgung oder so. Wenn wir um Christi willen schwach und elend bedrängt sind, dann spüren wir in der Regel Gottes Frieden und die Freude des Herrn ist in unserem Herzen und der Geist der Herrlichkeit ruht auf uns. Wenn aber die Hand Gottes auf uns lastet, so wie das David hier beschreibt, dann sind wir innerlich unglücklich, dann fehlen uns der Friede und die innere Ruhe. In diesen Tagen kam der Friede Gottes nicht mehr unsere Herzen regieren. Wir müssen alles aus uns selber machen. Doch als die Hand Gottes schwer auf David lastete, war dies kein Zeichen dafür, dass der Herr David nicht mehr liebte oder dass er David verworfen hätte, sondern ganz im Gegenteil. Gerade weil Gott David liebte, war es wichtig, dass seine Hand schwer auf ihm lastete. Diese Not Davids war eine Läuterung, die die Restbestände des Bösen in David vernichtete. In Psalm 51 lesen wir, wie David mit dieser Situation umging. Und dieser Psalm ist zutiefst beeindruckend. Ich lese ab Psalm 51. Dem Chorleiter ein Psalm von David. Als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war, also Nathan kam zu ihm, erzählte ihm eine Geschichte. David hat sich sehr ereifert, er hörte von einem Mann, der da Böses getan hat. Und Nathan hat diese Geschichte nur erzählt, um ihm nachher zu sagen, du bist der Mann. Im Prinzip hat David sogar sein eigenes Todesurteil ausgesprochen. Und da ist David total zusammengebrochen und hat seine Sünde vor Gott bekannt. Also nachdem der Prophet Nathan zu ihm kam, jetzt sagt David, sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Gnade, tilge meine Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. David war sich also seiner Sünde und deren Größe vollständig bewusst. Gleichzeitig wusste er aber auch, dass die Gnade und Barmherzigkeit seines Gottes so groß sein würden, dass Gott ihm seine Verfehlungen vergeben konnte. David hatte einen ganz großen Glauben. Und ein enormes Vertrauen in die Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Er traute dieser Gnade unglaublich viel zu. Und dieses außergewöhnliche Vertrauen freute Gott ganz besonders, weil David dadurch indirekt bezeugte, Gott nach seinem innersten Wesen zu kennen. David wusste, du bist ein absolut barmherziger Gott. Er traute der Barmherzigkeit Gottes alles zu. Keine Last war dieser Barmherzigkeit und Gnade zu schwer, auch seine Last nicht. Paulus sagt uns in Römer 5, Vers 20, wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. Die Gnade ist immer noch größer. Diese Aussage hat ja auch etwas Gefährliches an sich, nämlich die Tatsache, dass wir aufgrund dieser Aussage die Gnade missbrauchen. Dass wir sagen, die Gnade unseres Gottes ist immer größer als unsere Sünde, also lasst uns sündigen. Das wäre die Gnade missbraucht. Und Dietrich Bonhoeffer schreibt dazu, dass das eine billige Gnade ist und das ist total verwerflich. Also mit dieser Einstellung sagen, ach ja, es liegt jetzt schon mal ein Seitensprung drin und König David hat ja auch einen Seitensprung gemacht, also kann ich das auch mal und nachher ist ja die Gnade wieder da. Wenn man mit dieser Überlegung sündigt, dann kann es sehr gut sein, dass man nachher keinen Raum mehr findet für die Buße. Ganz gefährlich. Also das wäre ein tödlicher Schluss. Aber wenn es passiert ist und wir zerbrochen sind, dann dürfen wir diese wunderbare Gnade in Anspruch nehmen. Nun schreibt David hier weiter, wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. David glaubte daran, dass sein Gott ihn völlig reinigen kann. Doch etwas dabei ist ganz wichtig, indem David sagte, denn ich erkenne mein Vergehen, ich erkenne, was ich falsch gemacht habe, wird deutlich, dass die Sündenerkenntnis und das Sündenbekenntnis eine ganz wichtige Voraussetzung für die Reinigung von Sünde ist. Solange ein Mensch Sünde einfach so als Kavaliersdelikt anschaut und Sünde noch gerne vollbringt, wird Vergebung nicht aktiv. Gibt immer wieder Leute, die denken, ach, sündigen, also Gott mag uns nichts gönnen, also er mag uns keinen Spaß gönnen und Sünde macht doch so viel Spaß. Sünde führt in eine furchtbare Knechtschaft hinein. Wenn Gott uns Gebote gegeben hat, dann hat er uns diese Gebote gegeben, nicht um uns irgendwo einzuschränken im Sinne, ich mag euch nichts gönnen, sondern um uns zu schützen. Das haben ganz viele Menschen nicht verstanden. Ganz viele Menschen nicht verstanden, dass das ein Schutzzaun ist. Wenn du da darüber läufst, dann schadest du dir selbst. Wenn Gott sagt, wir sollen einander vergeben und wir können einander nicht vergeben, derjenige, der nicht vergeben kann, schadet seiner eigenen Seele am allermeisten. Also wenn ihr eurer Seele so richtig Schmerzen zufügen wollt, dann müsst ihr einfach nur nicht vergeben. Ganz einfach. Tipp von mir. Ja. Und das sind alles so Dinge. Ja. Gott hat das uns gegeben zu unserem eigenen Schutz. Und es ist ganz gut, wenn wir nicht alles einfach genießen können, sondern wenn wir uns überlegen, was hat das eigentlich für Folgen. Denn ich erkenne meine Vergehen. Also da wird dieses deutlich. Und dann sagt er einen interessanten Satz. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du im Recht bist, mit deinem Reden rein erfunden in deinem Richten. Niemand soll sagen können, Gott habe die Tat Davids gut geheißen. Eine Aussage verwundert uns doch etwas. Warum hat David gegen Gott gesündigt und nicht auch gegen Uriah? Es ist klar, dass der Name Gottes in Verruf geriet, aber war nicht auch Uriah der Hauptgeschädigte? Er wurde den Feinden überlassen und er starb im Kampf. Warum sagt er gegen dich, allein habe ich gesündigt? Und David hat etwas ganz Wichtiges erkannt, was im Neuen Testament schon sichtbar wird. Wenn zum Beispiel der Herr Jesus dem Saulus begegnet, dann sagt Jesus zu Saulus, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Moment mal, wer bist du eigentlich? Ich bin den, den du verfolgst. Ja, aber der ist doch im Himmel oben. Als Saul die Gemeinde Jesu verfolgt hat, hat er letztlich Jesus verfolgt. Jesus hat sich identifiziert sich so sehr mit seiner Gemeinde, dass wenn jemand seine Gemeinde verfolgt, dann verfolgt er Jesus. Oder wenn Jesus im Weltengericht sagt, ich hatte Hunger und ihr habt mir zu essen gegeben, ich war nackt und ihr habt mich bekleidet, ich war krank, ihr habt mich besucht. Ja, wann haben wir das gemacht? Dann sagt er, alles, was ihr an den Meinen getan habt, habt ihr mir getan. Das heißt, Jesus macht sich total eins mit den Seinen. Und irgendwie hat David das schon erkannt. Ich habe ja eigentlich gegen dich gesündigt, im tiefsten Innern. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Vers 8, siehe, du hast Lust an der Wahrheit im Innern. Ein ganz großes Geheimnis. Und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Unser Gott hat Lust an der Wahrheit im Innern. Wenn wir wahr werden, bis ins Innerste des Herzens, bis ins Innerste unseres Lebens, dann kann die Gesundung der Seele am schnellsten bewirkt werden. Es gibt immer wieder Leute, die gehen in die Seelsorge oder zum Psychiater und dann verbergen sie eigentlich ihr Hauptproblem, weil sie vielleicht irgendwo Schuld auf sich geladen haben und nicht darüber sprechen wollen. Und dann, was macht man? Man therapiert ständig die Symptome. Also ich möchte ja nicht wissen, in wie vielen psychiatrischen Praxen die Symptome behandelt werden und eigentlich geht man nirgends an die Ursache ran. Also wenn man einer jungen Frau, die darunter leidet, dass sie ihr Kind abgetrieben hat und Schuldgefühle hat und gesagt, ich habe mein Kind umgebracht und die mit ihrer Schuld nicht fertig wird und dann sagt dann der Psychiater vielleicht, wissen Sie, das ist nur ein Zellhaufen, den man da entfernt hat. So wie man einen bösen Tumor entfernt. Und dann gibt es Psychiater, die wollen dann eben diese junge Frau von ihren Schuldgefühlen befreien und sagen, machen Sie sich keine Gedanken, das ist doch heute gang und gäbe, ist doch überhaupt kein Problem. Und dann geht die Frau raus, ist vielleicht ein bisschen getröstet und ein paar Monate später sieht sie wieder eine junge Mutter mit einem Kinderwagen und dann denkt sie wieder, mein Kind wäre jetzt genauso alt. Ja, und dann sieht sie andere Mütter, die dann ihre Kinder wickeln und die sie stillen. Und denkt, das würde ich jetzt auch machen und ich habe dieses Kind umgebracht, ich habe es umgebracht. Und dann reicht das nicht mehr, wenn man einfach sagt, es war ein Zellhaufen. Es gibt nur eine Lösung. Wenn eine Frau abgetrieben hat und mit dieser Schuld nicht fertig wird, es gibt natürlich Frauen, die haben so ein relativ lockeres Gewissen, die stecken das vielleicht ganz einfach weg und sagen, ach, die anderen machen ja das alle auch und die kommen dann relativ einfach darüber hinweg. Aber tief im Innern steckt die Schuld. Man hat sie zwar zugedeckt, man hat sie verdrängt, aber man kann dieses Problem nicht lösen, wenn man diese Schuld nicht zu Jesus bringen kann und sagen, Herr Jesus, ich habe mein Kind umgebracht und ich bin schuldig geworden und ich werde damit nicht fertig und ich möchte diese Schuld bei dir am Kreuz ablegen. Da, du bist für meine Sünde gestorben. Und Jesus sagt, jawohl, auch für diese Sünde bin ich gestorben. Und dann wird die Frau frei. Es gibt keinen anderen Weg. Alles andere ist Verdrängung. Alles andere ist Verdrängung. Unser Gott hat Lust an der Wahrheit im Innern. Und wenn wir wahr werden, dann wird unsere Seele gesund. Wer wahr wird bis ins Innerste, hört auf, sich selber zu betrügen, auf sich selber zu vertrauen, ein Leben hinter der Maske zu führen. Die Wahrheit im Innern verändert uns ganz zentral. Sie gibt dem Geist die Möglichkeit, uns grundlegend zu verändern. Durch die Wahrheit im Innern werden die Sünden und die Schwachheiten nicht mehr verdrängt. Sie werden vor Gott gebracht und bekannt und dann wird er uns vergeben und ganz frei machen. Freiheit entsteht durch Wahrheit im Innern. Jesus Christus sagt, die Wahrheit macht euch frei. Das ist natürlich im übertragenen Sinn auf Jesus mal in erster Linie zu sehen. Er ist die Wahrheit in Person, er macht uns frei. Aber das hat auch einen tief seelsorgerlichen Aspekt. Wer frei werden will, ganz frei, muss ganz wahr sein. Und das bedeutet auch zu dem stehen, was passiert ist im Leben, was falsch lief im Leben. Und dann kommt noch etwas, was daraus entsteht, im Verborgenen wird Gott uns Weisheit kundtun, wenn das geschieht. Wenn wir uns zur Wahrheit hinzustellen und sagen, ich möchte wahr werden, dann wird Gott uns auch im Verborgenen Weisheit kundtun. Und es handelt sich hier nicht um eine Weisheit, die offen und für jedermann zugänglich ist, sondern um eine Weisheit, die uns ganz persönlich ebenfalls im Innersten geschenkt wird. Es gibt göttliche Weisheit, die schenkt Gott uns ganz persönlich. Die können wir an keinem Kurs lernen oder irgendwie sonst wo, sondern die schenkt uns Gott ganz persönlich. Und der Weg ist über die Wahrheit. Sprüche 14, Vers 8a heißt es, die Weisheit des Klugen ist es, seinen Weg zu begreifen. Wir alle werden Wege geführt von unserem Gott, die uns gar nicht gefallen. Gar nicht, absolut nicht. Warum hat Gott das in meinem Leben zugelassen? Warum war diese Katastrophe in meinem Leben? Warum habe ich hier versagt? Und warum habe ich diesen Schicksalsschlag erlitten? Und. Und wenn wir mit Gott gehen, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir eine lebendige Beziehung zu ihm haben, dann werden wir plötzlich immer mehr unseren Weg verstehen. Wir werden ihn begreifen. Und wir werden am Ende sagen, Herr, du hast es wunderbar gemacht. Können wir uns heute vielleicht gar noch nicht so richtig vorstellen. Aber das wird so sein. wenn wir ihm vertrauen. Nachdem da, ich möchte vielleicht noch den nächsten Vers lesen. Sie entsündige mich mit Hyssop und ich werde rein sein, wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Nachdem David die Aussage machte, entzündige mich mit Hyssop, verkündete er gleichzeitig und sagt, ich werde rein sein, wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Diese Feststellung zeigt uns eigentlich, welchen Glauben David hatte. Jetzt ist das so ein elender Sünder. Dieser David hat sich das Schlimmste geleistet, was man sich vorstellen kann. Er hat Ehebruch begangen und nachher noch einen Mord veranlasst. Ja, also ich denke, keiner hier drin kann sagen, ich habe auch einen Mord veranlasst. Ja, wahrscheinlich könnten wir menschlich gesehen sagen, wir sind alle besser als David. Nur menschlich gesehen. Aber in seinem Herzen ist David für uns alle ein Vorbild. Und jetzt hat er diesen tiefen Glauben. Und ich werde rein sein, wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Er traute seinem Gott alles zu. Für ihn war klar, mein Gott kann mich so entsündigen, dass ich absolut rein bin. Obwohl ich zu den schlimmsten von allen Sündern gehöre, ist dies meinem Gott möglich. Obwohl meine Sünde blutrot ist, kann mich mein Gott weißer als Schnee machen. Dieses Vertrauen, dieser Glaube in das Wirken Gottes war das Außergewöhnliche an David. David war klar, nur mein allmächtiger Gott, der kann Dinge tun, die nach dem Gesetz unmöglich sind, nur er kann ein solches Wunder bewirken. Und Jesaja darf eine ganz ähnliche Verheißung aussprechen. In Jesaja 1,18 heißt es, kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr, wenn eure Sünden wie Scharlach sind, so rot wie Scharlach, wie Schnee sollen sie weiß werden, wenn sie rot sind wie Karmesin, wie Wolle sollen sie werden. Das kann unser Gott. Hat er gemacht auf Golgatha. Er hat die ganze Sündenlast dieser Welt auf sich genommen. Und vorher hat er seine eigene Gerechtigkeit ausgezogen und jetzt stellt er jedem, der an ihn glaubt, seine göttliche Gerechtigkeit zur Verfügung. An dieser Stelle darf ich ein Zitat von Adolf Heller lesen. Da heißt es, wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Was ich jetzt sage, mag manch überraschen, wer nach schwerer Versündigung die Erlösung und Vergebung erfasst hat, ist in den Augen Gottes reiner als einer, der nie gesündigt hat. Ich wiederhole, wer gesündigt hat und hat seine Sünde Jesus gebracht, wer Buße getan hat und sie unter das sündenauflösende Blut Christi und unter die Zucht des Heiligen Geistes gebracht hat, ist reiner, als wenn er nie gesündigt hätte. Jetzt können wir sagen, ja Moment mal, also jetzt übertreibst du ein bisschen. Ich werde erklären, warum das so ist. Es stellt sich natürlich die Frage, wie kommt Adolf Heller zu dieser Aussage? Ist sie nicht ein wenig vermessen? Wäre solches nicht denen gegenüber ungerecht, die sich so bemüht haben, ein anständiges Leben möglichst ohne Sünde zu führen? Ich habe es in diesen Tagen deutlich gemacht, da gab es ja einen Pharisäer, der hat gesagt, Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen, ich bin kein Ehebrecher und kein Mörder und kein Zöllner und so weiter, ich verzehnte alles und so. Der war also richtig stolz auf seine Leistung. Und dann kam da so ein Zöllner, der hat ganz vieles falsch gemacht in seinem Leben und der sagt einen Satz, Gott sei mir dem Sünder gnädig. Und dann sagt Gott, Jesus, dieser Zöllner ging gerechtfertigt hinab, warum? Er hat seine ganze Hoffnung nur in die Gnade Gottes gesetzt. Und der Pharisäer hat auf seine eigene Leistung gesetzt. Und Jesus sagt in diesem Zusammenhang, wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Also wenn man stolz ist auf das, was man geleistet hat und gleichzeitig auf andere herunterschaut, die eben schlechter sind, hat erhöht sich selbst, und bei Gott werden alle, ohne Ausnahme, die sich selber erhöhen, erniedrigt werden. Es ist immer nur eine Frage der Zeit. Hochmut kommt vor dem Fall. Wer hochmütig ist, wird fallen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Es ist immer nur eine Frage der Zeit. Damit werden wir hier mit einer geistlichen Gesetzmäßigkeit konfrontiert, die es genau zu beachten gilt. Konkret heißt das nämlich, wer sich anstrengt und mit persönlichem Einsatz Gerechtigkeit erwerben will, der erhöht sich oft unbewusst selbst, weil er dadurch sich selbst und den anderen etwas beweisen will. Ich bin ein anständiger Mensch, ich tue Gutes und scheue niemand. Mit persönlicher Anstrengung erreiche ich eine Gerechtigkeit, mit der Gott wirklich zufrieden sein kann. Ich bin doch weit über dem Durchschnitt. Ich bin ein überdurchschnittlich guter Christ. In den Augen Gottes ist so eine Haltung eine Selbsterhöhung. Und diese endet immer mit einer Erniedrigung. Ganz egal, wie gerecht ein Geschöpf sein mag, es wird immer erniedrigt werden, wenn es sich selbst erhöht. Das können solche sein, wie der ältere Sohn, der von sich sagt, wir kennen ja die Geschichte vom verlorenen Sohn, der Jüngere, bekommt das Vermögen des Vaters, geht weit weg und verprasst das ganze Vermögen mit den Huren, landet am Ende bei den Schweinen, kommt wieder zurück zum Vater und der Vater macht ein großes Freudenfest und der ältere Sohn versteht die Welt nicht mehr. Der sagt, ich bin jetzt immer zu Hause gewesen und noch nie wurde so ein großes Fest gemacht und mein jüngerer Bruder, der hat das ganze Vermögen, hat er verprasst mit den Huren und ich war immer anständig und brav und jetzt macht der Papa so ein Superfest, das kann's doch nicht sein. Warum aber kommt es zu einer Erniedrigung der Selbstgerechten? Dafür gibt es mehrere Gründe. Die Selbstgerechten geraten immer in die Falle des Hochmuts. Das ist Sünde. Die Selbstgerechten praktizieren kaum wirkliche Liebe und Barmherzigkeit und somit fallen sie aus der Liebe. Dadurch übertreten sie das oberste Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also das hat eigentlich der ältere Sohn nicht mehr gemacht. Als der jüngere Bruder nach Hause kam, hat er seinen jüngeren Bruder nicht geliebt wie sich selbst, mit seinem Verhalten. Menschen und Geschöpfe, die sich selbst erniedrigen und zu wirklichen Herzensdemut gelangen, erkennen plötzlich das Angebot Gottes, wonach ihnen die Gerechtigkeit von Jesus Christus geschenkt wird. Umsonst. Und wenn ich nun mit der Gerechtigkeit Jesu Christi vor Gott erscheine, dann verblasst sogar der heiligste und gerechteste Engel neben mir, weil die Gerechtigkeit dieses heiligen Engels nicht annähernd an die Gerechtigkeit Jesu Christi herankommt. Wenn ich vollständig mit der Gerechtigkeit Jesu Christi eingekleidet bin, dann überrage ich alle anderen. Das ist aber nicht meine Gerechtigkeit. Wenn also die Sünder mit der Gerechtigkeit Jesu ausgestattet werden, ist ihre Stellung höher als die der heiligsten Engel. In diesem Augenblick wird der Selbstgerechte automatisch zum Untersten. Also die elenden Sünder, die am Boden liegen und die sagen, Herr, was, du schenkst mir deine Gerechtigkeit, das ist doch unmöglich, das passt überhaupt nicht in mein Denksystem, dass du so großzügig bist und ich bin sowieso der Letzte und der Schlimmste. Paulus sagt von sich, ich bin der Erste von allen Sündern und du willst mir deine Gerechtigkeit, das gibt's ja gar nicht, aber wenn du das sagst, dann glaube ich das und dann nehme ich das für mich in Anspruch und in dem Augenblick bekommen sie diese Gerechtigkeit und stehen mit Christus ganz oben und der Heilige Engel, der irgendwo hier ist, steht dann plötzlich an unterster Stelle. Ich war hier, ganz unten, der Heilige Engel hier, weit überlegen oder der Superfromme weit überlegen und dann lasse ich mir die Gerechtigkeit Jesu Christi schenken und dann plötzlich bin ich da oben und was passiert mit dem? Der ist erniedrigt, ohne dass er gefallen ist. Die genannte geistliche Gesetzmäßigkeit zieht sich in allen Bereichen durch und sie trifft jenen. Jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. David sagt, ich will in meinen Augen noch geringer werden. Ein ganz großes Geheimnis. Wenn wir sagen können, ich will in meinen Augen noch geringer werden. Und wenn ich das von ganzem Herzen sage, und nicht nur ein Lippenbekenntnis, ja, sondern ich sage das von ganzem Herzen, ich will in meinen Augen noch kleiner werden, noch geringer werden, dann kann ich jedem Menschen begegnen und ihn höher achten als mich selbst. Und wisst ihr, was das für eine Atmosphäre gibt? Wenn wir uns gegenseitig höher achten als uns selbst. Das gibt so eine wunderbare Atmosphäre. Da fühlt sich jeder angenommen. Da fühlt sich jeder geliebt. Da fühlt sich jeder geborgen. Verstehen wir jetzt vielleicht ein bisschen besser, warum Adolf Heller gesagt hat, wer gesündigt hat und seine Sünde Jesus gebracht hat, wer Buße getan hat und sie unter das sündenauflösende Blut Christi und unter die Zucht des Heiligen Geistes gebracht hat, ist reiner, als wenn er nie gesündigt hätte. Es gibt noch einen Aspekt, den es hier zu beachten gilt. Jesus fragt den selbstgerechten Pharisäer, deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Wenn es nach großer Sünde zu einer echten Umkehr kommt und zu der wunderbaren Erkenntnis, dass Gott die Sünden vergibt, dann entsteht fast zwangsläufig eine große Liebe. Und je größer die Liebe, desto reiner und gerechter ist jemand in den Augen Gottes. Menschen, die bedingungslos lieben, die sind in den Augen Gottes gerechter als der gerechteste Engel. Wenn nun David sagt, wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee, dann zeigt uns dies Folgendes, wer im Blute Jesu gewaschen ist, ist absolut rein. Schnee stellt die Reinheit oder die Gerechtigkeit dar. Doch wie kann David noch weißer als Schnee sein? Wie kann er noch reiner als rein sein? Wer die Reinheit und die Gerechtigkeit Jesu für sich in Anspruch genommen hat, verfügt über eine Reinheit, die jede andere Reinheit oder Gerechtigkeit bei Weitem übertrifft. Also wenn ich sage, durch das Blut Jesu Christi bin ich reiner und gerechter als alle, die das nicht haben, und dann kann das vielleicht im ersten Augenblick etwas hochmütig erscheinen, aber das habe ich ja nicht verdient. Ich habe nichts dazu beigetragen. Das habe ich mir nur schenken lassen. Ich habe nur gesagt, ja Vater, ich danke dir, dass du mir das schenkst. Das hat nichts damit zu tun, dass ich besser bin. Im Gegenteil, Paulus erklärt in Korinthern, nicht viele Edle hat Gott auserwählt, sondern das, was nichts ist in der Welt, das Schwache, das Elende, das hat Gott auserwählt. Also gläubig zu sein oder Christ zu sein, ist nicht unbedingt eine Ehre. Wenn ich Christ bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich zu den Elenden und Schwachen dieser Welt gehöre. Ja, ich muss ans Ende kommen. Ich möchte vielleicht nur noch auf dieses wunderbare Wort eingehen in Psalm 51. Erschaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Lass mir wiederkehren die Freude meines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Gott muss es tun. Nur er kann ein neues, reines Herz schaffen. Nur er kann den Geist erneuern. David setzte gar keine Hoffnung in seine eigenen Anstrengungen. Er dachte nicht, nach seinem Sündenfall dachte er nicht, so ja Gott, ich will mir jetzt ganz, ganz fest Mühe geben. Ja, ich will es noch mal richtig probieren und wahrscheinlich werde ich es jetzt schaffen. David hat längst gewusst, auf mich ist kein Verlass. Du musst in mir ein neues Herz schaffen. Du allein. Dann fährt er weiter. Lehren will ich die von dir Abgefallenen deine Wege, dass die Sünder zu dir umkehren. Und an dieser Stelle würden wohl die meisten etwas aufbegehren und sagen, David, jetzt mal ganz langsam. Zuerst musst du dich einige Jahre bewähren und dann wollen wir schauen, ob du immer noch geeignet bist, die Sünder zu lehren. Aus geistlicher Sicht ist es aber nicht so. Gerade David ist wie kein Zweiter befähigt, die Sünder zu belehren und ihnen die Wege Gottes kundzutun, weil er für die Sünder tiefstes Verständnis hat. Er belehrt die Sünder nicht von oben herab. Er sagt nicht, schau mal, wie gut ich bin, ja, sondern von unten nach oben. Gerade die großen Sünder haben ein ganz feines Gespür dafür, ob ein Mensch sie von oben herab ermahnt und zurechtweist oder ob sie es aus der inneren Einstellung machen, ein jeder achte den anderen höher als sich selbst, ob das jemand aus dieser Einstellung heraus macht. Und das ist ganz wunderbar. Ich bin mit diesem Psalm nicht durchgekommen. Der Psalm enthält ganz viele Köstlichkeiten. Aber ich habe euch einen Auszug gegeben von einem Mann, der total versagt hat und den Gott total erneuert hat. Warum? Weil David nur noch auf die Gnade Gottes gehofft hat. Nur noch auf die Gnade Gottes. Nicht mehr auf seine Leistung und nicht mehr auf seine Bemühungen. Das ist das große Geheimnis. Und ich hoffe, dass das jeder hier ein Stück weit erfassen kann. Ich möchte noch beten zum Schluss. Geliebter himmlischer Vater, ich möchte dir herzlich danken im Namen Jesu Christi, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass du an uns nicht die Anforderung hast, aus eigener Kraft vollkommen zu werden, sondern du möchtest uns zeigen, dass du uns das alles schenkst. Ich danke dir, dass wir durch deinen Geist deine Kinder sein dürfen. Und wir sind nicht deshalb deine Kinder, weil wir so anständig und so brav und so fromm sind und weil wir besonders viel geleistet haben, sondern wir sind einfach deine Kinder, weil du uns durch deinen Geist gezeugt hast. Durch deine Gnade, durch deine Barmherzigkeit. Wir haben keinen Grund, irgendeinen anderen Menschen zu verachten. Wir sind die Elenden und die Schwachen, aber wir sind Begnadigte. Und es gibt keine schönere Identität, als ein Begnadigter zu sein. Mit Gnade und Barmherzigkeit krönst du uns. Ich könnte mir keine schönere Krone vorstellen, lieber himmlischer Vater. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt jedes Einzelne hier in diesem Raum segnest. Ja, lasse dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht über uns und schenke uns deinen wunderbaren Frieden. Amen.